PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Ja, herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Christian Berger und heute ist Donnerstag, der 13. Februar 2020 und ich stehe im Foyer der Pädagogischen Hochschule Wien, wo gerade die 13. internationale Tagung der Hochschullernwerkstätten stattfindet. Lernmedienwerkstatt mit einem Programm. Was Lernwerkstätten sind, wurde bereits in den Eröffnungsreden gestern bekannt, nämlich eine Zumutung. Sandra Tänzer hat in der Keynote in der ersten uns erzählt, warum Lernwerkstätten eine Zumutung sind, weil sie nämlich hier überhaupt nicht reinpassen in diese Dinge. Man lernt einfach schlicht und einfach nach dem eigenen Interessen und man macht was und es wird auf einmal viel mehr Zeit gebraucht als und verbraucht, als man eigentlich geplant hat für das im Studium. Jedenfalls Eröffnungsreferat Sandra Tänzer, Mut, Zumutung, Ermutigung. Oder wie man lernt, eine Hochschullernwerkstatt zu lieben, kann man auf der Pädagogischen Hochschule im Medienarchiv der PH Wien nachhören. Und ich schaue mich jetzt einmal gleich einmal um, von Teilnehmerinnen Statements zu erhalten. Hier gleich der Erste. Mit wem spreche ich denn?
Ja, hallo, ich bin der Aaron aus Berlin von der Alice-Salomon-Hochschule. Und ich arbeite da selber auch in der Lernwerkstatt und studiere Kindheitspädagogik. Und ich arbeite auch noch im Kinderforscherzentrum Helium, auch in Berlin.
Was ist Kindheitspädagogik?
Kindheitspädagogik könnte man vielleicht ganz einfach zusammenfassen als eine akademisierte Form des Erziehers. Das ist im Grunde ein Bindungsglied zwischen Erziehungspersonal im Elementarbereich und im Primarbereich. Also genau die Schnittstelle.
Und liebst du deine Lernwerkstatt, so wie Sandra Tänzer das gestern besprochen hat?
Mehr als alles andere. Auf jeden Fall, ja.
Warum?
Weil es erstmal ein sehr inspirierender Raum ist. Es geht um eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Sache. Es geht um selbstentdeckendes Lernen, um forschendes Lernen. Und mir gefällt die Rolle vor allem der Pädagogen, die Pädagogen als Lernbegleiter in der Lernwerkstatt einnehmen.
Und jetzt ist heute hier der zweite Tag, das ist eine internationale Tagung, wo man andere trifft. Das heißt, die Erwartung ist natürlich, Leute kennenzulernen. Oder was ist deine Erwartung hier?
Die Community ist tatsächlich relativ klein. Es geht jetzt gar nicht für mich persönlich darum, Leute kennenzulernen. Es sind eher die Inhalte tatsächlich. Und gerade jetzt der Schwerpunkt auf Medien bei diesem Mal, den finde ich sehr, sehr spannend.
Okay, wir werden heute noch einmal vormittags Keynotes hören und danach Workshops in vier verschiedenen Panels parallel laufen. Eigentlich ein sehr traditionelles universitäres Tagungsformat.
Lernwerkstatt untypisch auf jeden Fall, ja. Aber in den einzelnen Sessions, wie die hier genannt werden, gibt es ja schon auch Austausch. Das sind jetzt nicht nur Fachvorträge, sondern auch wirklich Workshops, wo gemeinsam Sachen erarbeitet und diskutiert werden können. Insofern, so ganz untreu werden wir uns nicht.
Vielen Dank fürs erste Statement.
Gerne, gerne.
So, jetzt bin ich kurz am Check-in-Point gelandet, noch vor der Tagung. Erst langsam tröpfeln die Leute ein zur Begrüßung und spreche jetzt mit der Marlene Pater, die hier im Team bei der Organisation hilft und früher hier auch an der PH studiert hat und jetzt das Masterstudium macht. Und was würdest du sagen, was hast du für einen Eindruck vom ersten Tag?
Ja, eigentlich läuft es wunderbar. Wir sind gut vorbereitet. Ich glaube, die Teilnehmerinnen freuen sich über die gute Organisation und über das Angebot.
Du selber arbeitest ja auch teilweise hier im Haus der Mathematik an der Pädagogischen Hochschule in Wien und in der Lernwerkstatt jetzt. Kennst das also beides? Was ist für dich das Spannende an diesen Einrichtungen?
Das Spannende vom Haus der Mathematik ist, dass Schulklassen hierher kommen können und sich didaktisch aufbearbeitetes Wissen aneignen können. Die Führungen sind für Schulklassen geeignet und da sieht man eigentlich immer ganz interessante Dynamiken. Und die Lernwerkstatt, die sind wir erst am Aufbauen. Also da wünschen wir uns, dass Studierende hinkommen, um selbst ihren Unterricht vorzubereiten. Und ja, jetzt hoffen wir, wo das im neuen Haus zusammengelegt ist mit anderen Lernwerkstätten, dass das aktiver genutzt wird.
Im Haus der Mathematik gibt es sogenannte Exhibitions, das heißt so Standeln, wo verschiedene Dinge da sind zum Ausprobieren für die Kinder etc. Also da ein Beispiel?
Ja, man kann zum Beispiel mit einem Würfel zusammensetzen, wie diese, also mit verschiedenen kleineren Würfeln kann man einen Quader zusammensetzen, der dann einmal a zum Quadrat mal b zum Quadrat ist gleich c Quadrat darstellt. Ja, das ist halt aufgearbeitet, man kann es mit den Materialien begreifen, wie die Formel gemeint ist. Und eigentlich geht es über das Spielerische, aber die Explainer haben natürlich das Hintergrundwissen, um dann zusätzlich noch Erklärungen nachzuliefern, wenn die gefragt sind von den Kindern.
Die Explainer sind jene Leute, die hier die Klassen durchführen und die erweiterten Informationen bieten oder genau. Anregen, ja. An etwas zu tun. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten, weil jetzt kommen schon wieder die nächsten Leute und der Job ruft. Herzlichen Dank fürs Statement.
Bitte gerne.
Jetzt habe ich Barbara Rulup hier getroffen von der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie ist eine der Koordinatorinnen dieser Fachtagung, die hier gerade stattfindet. Wie geht's dir da am zweiten Tag?
Schon entspannt, weil gestern ist gut gelaufen und ich denke, die Rückmeldungen haben gezeigt, dass wir es wirklich gut organisiert haben und jetzt bin ich heute in Erwartung und hoffe, dass es so bleibt.
Wie geht's der Lernwerkstatt?
Die Lernwerkstatt ist im Vergleich zu dem, was wir hier an den professionellen Rückmeldungen haben, natürlich ein Aufbau. Eine junge Lernwerkstatt, die wartet jetzt auf die Besucher, die heute noch kommen.
Und in der im internationalen Community seid ihr aber schon länger verankert, oder?
Ja, also als Personen sind wir länger verankert, aber wie gesagt, Lernwerkstatt, manche haben 20 Jahre Erfahrung oder länger noch und wir haben erst vor kurzem, nämlich 4 Jahre eigentlich konkret begonnen und dadurch sind wir wirklich sehr eine junge Lernwerkstatt.
Also Lernwerkstätten sind ja nichts Neues eigentlich, schon wie gesagt 20 Jahre alt, 13. Tagung, Jahrestagung. Und wo soll es da jetzt hingehen noch?
Im Prinzip schon in Richtung Konzeptfindung und wenn du bei uns an der Hochschule meinst, dann geht es einfach darum, das gut ins Curriculum zu verankern und auch in die, obwohl es hier installiert ist, aber trotzdem in das ganze System noch besser einzubinden. Das ist eigentlich der Plan.
Das Tagungskonzept hier ist ein sehr traditionelles, universitäres Tagungskonzept mit Vorträgen, Keynotes und Sessions. Hat mit Lernwerkstatt eigentlich außer dem Thema nicht sehr viel zu tun, oder?
Die Hochschullernwerkstätten sehen sich sowieso ein bisschen konträr zu den Lernwerkstätten in der Schule. Aber wir haben heute eben einen Ansatz, werden wir bieten, nämlich Lernwerkstatt konkret, wo wir zu praktischen Themen auch einladen und wo Lernwerkstatt tatsächlich, nämlich Learning by Doing, stattfinden kann.
Ist es schwierig, sozusagen diese abgeänderten oder anderen Wege der Lernwerkstätten in die traditionelle Hochschullehre hineinzubringen, weil es von den Teilnehmerinnen ja dann auch völlig andere Verhaltensformen verlangen würde.
Also das ist wirklich das Schwierigste an allen, weil Lernwerkstatt einfach als Raum hauptsächlich gesehen wird, als Seminarraum und nicht jetzt als Konzept, wo es darum geht, andere Zugänge zum Lernen und zum Lehren zu finden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir dahinter sein müssen, gemeinsam einen Weg zu finden, dass das passiert.
Ja. Braucht man da Haltungstraining?
Man braucht, glaube ich, den Willen. Das ist das Wichtigste, das umzusetzen. Ja.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, wen habe ich jetzt hier vor dem Mikrofon?
Genau, ich bin Konstantin Bayer, komme aus Halle, bin dort von der Uni und an der Hochschullernwerkstatt dort tätig als Student.
Was macht die Hochschullernwerkstatt in Halle?
Die Hochschullernwerkstatt in Halle beschäftigt sich hauptsächlich mit Lehramtsstudierenden, die da kommen, bieten Raum und Platz und Materialien zum freien Entfalten und explorativen Lernen, kann man sagen.
Also eigentlich einfach ein Café, wo man sich hinsetzen kann und was tun.
Ja, genau, auch das. Also es kommen viele Studierende her und setzen sich hin, trinken einen Kaffee tatsächlich, den wir haben, lernen dort gemeinsam und ja, genau, also das passt schon ganz gut, das trifft's.
Aber es ist sozusagen auch ein Platz für den Austausch von Gedanken, Überlegungen, Planungen.
Genau, das ist es auch. Wir haben verschiedene Angebote auch speziell mit, das nennt sich Studienbegleitprogramm, da können die Studierenden kommen und das sind Workshops, in denen wir über ganz viele verschiedene Themen sprechen.
Zum Beispiel?
Das ist sehr vielseitig. Also wir hatten vor letztes Semester das Thema, was über dem Semester stand, das waren die digitalen Medien und Lernwerkstattarbeit. Dieses Semester ist es sexuelle Identität und das ist also wirklich sehr vielseitig.
Sexuelle Identität, ist das Thema tatsächlich bei den Studierenden?
Das ist auch ein großes Thema und die Angebote werden sehr stark angenommen. Das sind zum Teil Videoabende mit besonderen Videos, die wir gucken können und sich hinterher darüber unterhalten. Dokumentationen sind das auch und verschiedene Gesprächsgruppen, die sich da...
Welche Fragen werden da damit verbunden? Bist du da dabei
bei dem? Ich persönlich bin da jetzt nicht dabei, weil ich bei dem Medienteam quasi bin und dort das stark unterstütze. Die Fragen...
Was macht ihr dann beim Medienthema?
Beim Medienthema haben wir dieses Semester, glaube ich, gar nichts dazu, tatsächlich. Ich überlege gerade.
Was haben Medien für Funktionen nach deiner Sicht in einer Lernwerkstatt?
Ja, die Funktion, das haben wir ja gerade im Vortrag schon ein bisschen gehört, bei uns funktioniert das so ähnlich, die ergänzen quasi alle Bereiche. Also wir haben jetzt nicht, dass jetzt die Medien ganz konkrete Funktionen haben, sondern dass halt, dass sie halt unterstützend überall vorhanden sind. Je nachdem, mit welcher Frage ich komme, mit welchem Projekt, kann ich natürlich digitale Medien und Technologien überall einsetzen. Also wir haben jetzt nicht direkt eine spezielle Funktion dafür, würde ich sagen.
Ja, man überlegt sich ja auch nicht, wie man Bleistift verwendet.
Genau, also man überlegt sich auch nicht, und ich sage jetzt auch nicht, Mensch, wir haben jetzt hier einen tollen Bleistift, den können wir jetzt mal irgendwo einsetzen oder in den Zirkel oder so, sondern es ist halt einfach ein Werkzeug für alles. Also beispielsweise jetzt in dem Projekt, in dem Thema sexuelle Identität kann man ja auch digitale Technologien einsetzen, um Videoaufzeichnungen zu machen und das zu verarbeiten oder Tonaufnahmen machen, irgendwas, welche Gespräche transkribieren oder so. Also das, super vielseitig. Wir haben auch einen 3D-Drucker und nutzen den beispielsweise in dem Bereich, um zum Beispiel Vagina-Modelle zu drucken. Das ist ganz konkret, was wir da in dem Bereich machen. Dann kann man sich das mal angucken. Und
da muss man sich schon genau überlegen, wie Vagina ausschaut, damit man sie auch drucken kann.
Genau. Und damit, mit solchen Modellen kann man natürlich dann auch mit Schülern arbeiten und dann ins Feld gehen und dann dort weiterarbeiten.
Also Produktion von Lernmaterialien.
Ja, aber nicht nur Produktion, sondern auch die Beschäftigung damit, wie ich das erstelle und wie ich das machen kann. Und also jetzt nicht nur, dass ich dann am Ende das Modell habe, sondern auch der Prozess des Erstellens quasi.
Und jetzt in Bezug auf die Tagung, hast du schon was mitnehmen können, beziehungsweise was ist auf deinem Plan, hast du schon was am Plan, was du dir noch anschauen willst?
Mein Plan ist, also ich bin jetzt, die nächste Runde finde ich nochmal ganz spannend. Ich fand jetzt besonders den Vortrag hier nochmal spannend heute früh, wo immer nochmal konkret
das
gesagt
wurde. Das war der Joe Buchner.
Genau. Das fand ich halt wirklich spannend, dass man nochmal konkret sagt, eben, dass digitale Technologien und Medien jetzt nicht das Nonplusultra ist, was man dann irgendwie besonders in eine Ecke stellen muss und präsentieren muss, das sind jetzt die digitalen Medien, sondern sie sind einfach überall vorhanden und sind einfach Teil des Ganzen.
Vielen Dank, Konstantin Bayer.
Ja, gern.
Ja, wen habe ich da jetzt getroffen?
Marc Weishaupt, Lernwerkstatt Spiel aus der Schweiz.
Aus der Schweiz?
Ja.
Weit angereist?
Ja, in der Tat. Es war über die, mit der schönen langen Verbindung zwischen Zürich und Wien, Direktverbindung, wunderbar entspanntes Bahnfahren.
Und was macht ihr da in der Schweiz in Bezug auf Lernwerkstatt?
Naja, in Bezug auf Medien mache ich jetzt im kommenden Semester ein hübsches Seminar, wo wir uns gerade die Frage anschauen wollen, was und wie Kinder eigentlich mit Medien wirklich gut lernen können. Und es ist auch eine Sache, die mir so ein bisschen unterrepräsentiert hier an der Tagung zu sein scheint. Wir beschäftigen uns sehr viel, was auch gut ist mit uns und was macht es mit Lernwerkstatt, die Medialität und die digitalen Medien. Aber der eigentliche Fokus sollte sich aus meiner Sicht so ein bisschen verschieben hin zur Frage, was machen digitale Medien eigentlich mit Kindern und kindlichem Lernen und wie sind die Apps wirklich gestaltet, wie müssen wir die pädagogisch begleiten, und das versuchen wir ein bisschen ins Zentrum zu rücken.
Und vor allem, was passiert mit den Daten, die diese Apps sammeln?
Absolut, absolut, ja. Also ja, gerade dadurch, dass das Datensammeln so unglaublich leicht ist und da die Tools alle darauf voreingestellt sind, alles in die Cloud zu schieben, ist ein weites Feld, wo man erstmal sozusagen auch alles lokal ein bisschen einschränken und begrenzen muss. Ne?
Und was gibt es noch am Plan hier jetzt, was spannend ist?
Spannend. Ja, wir werden heute Mittag in einem schönen Workshop versuchen, genau diese Themen ein bisschen anzuspitzen, anzuschärfen, gerade auch die Kontroversen ein bisschen herauszuarbeiten, hoffe ich, und dann in die Tiefe gehen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist hier möglich.
Wie heißt der Workshop?
Gute Frage. Der hat einen komplizierten und unattraktiven Namen. Ich muss ihn, glaube ich, kurz ablesen.
Ja.
Entdeckendes und forschendes Lernen mit digitalen Medien. Reflexion über Erfahrungen und mögliche Konsequenzen für Lernsituationen mit Studierenden und Kindern in Lernwerkstätten.
Okay, na, da werden wir spannende Sachen vielleicht dann direkt ausprobieren können oder erleben oder diskutieren.
Viel diskutieren. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Herkommen aus der Schweiz und Erzählen.
Herzlich gerne.
So, jetzt sitze ich im Haus der Mathematik. Neben mir Margit Steiner von der PH Oberösterreich. Ist das korrekt?
Genau, so ist es richtig.
Was machst du da?
Ich habe jetzt versucht, das nachzubauen. Bin leider kläglich ein paar Mal gescheitert, weil man nicht alle Einstellungen sieht auf dem Bild. Aber durch Versuch und Irrtum, muss ich jetzt mal sagen, habe ich es jetzt so nach 10 Versuchen geschafft, dass die Kugel den Boden erreicht.
Also um nachzubauen und das hörbar zu machen, müssen wir ein bisschen beschreiben, was wir überhaupt da in der Hand haben. Es sind lauter würfelförmige Klötze, die irgendwie Rinnen ausgefräst haben, Löcher ausgefräst haben, und die kann man aneinander reihen, stapeln und herumtun, und dann kann man eine Kugel durchlaufen lassen. Und die sollte dann am Ende dort ankommen, wo man erwartet. Oder wie ist das?
Naja, es gibt jetzt keine dezidierte Vorgabe. Also ich habe jetzt für mich das Ziel gesetzt, dass ich die Kugel oben reingebe und dass die dann irgendwann den Tisch erreichen muss. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das die Aufgabe ist, die gestellt ist.
Ja, gehen wir es einmal rein, die Kugel, da hören wir mal. Jetzt steckt sie gerade.
Ja, wenn man nicht exakt arbeitet, dann steckt die natürlich. Ah, da war's. Okay.
Ja, wenn man es zerlegt, fällt es wieder raus.
Ja, genau.
So, nächster Versuch.
Ja.
Ah, jetzt ist sie bis zum Tisch runtergekommen.
Genau.
Okay, was hast denn Lernen für dich?
Lernen heißt ganz viel ausprobieren. Und auch die Möglichkeit haben, was falsch zu machen und am Falschen dann das Ziel näher ins Auge zu kriegen und irgendwann einfach auch dann das Ziel zu erreichen. Und das Schöne ist daran, dass da niemand steht und mir sagt, das ist jetzt falsch oder nicht, sondern dass ich es einfach selbst erkannt habe, da muss noch irgendwas falsch sein, und das immer wieder zerlegt habe, solange bis die Kugel dann den Tisch erreicht hat.
Und wenn das einmal dann funktioniert, dann hat man was gelernt.
Genau. Dann hat man einfach gelernt auf sich selbst. Also ich bin jetzt stolz auf mich, sage ich jetzt mal, weil ich es geschafft habe, obwohl ich keine genaue Anleitung gehabt habe, habe ich es trotzdem geschafft, die Bahn der Kugel so nachzubauen, dass die Kugel am Ende den Tisch erreicht.
Was braucht man da eigentlich für Lernen?
Naja, das geht einfach in den Bereich des forschenden Lernens und das Lernen am Ausprobieren. Einfach auch diese einzelnen Schritte immer wieder nachzuvollziehen, was war jetzt schon richtig, das versuchen nicht zu verändern, weil das passiert nämlich auch, wo man sagt, okay, es gibt viele Bausteine, die oben zum Beispiel eine Rinne haben, aber die brauchen noch mehr, die brauchen zum Beispiel unten einen Durchgang, dass die Kugel dann auf der anderen Seite unten durchrollt. Und es gibt viele verschiedene, die jetzt zum Beispiel oben eine Rinne haben, und da muss man wirklich ausprobieren, welche die richtige ist dann.
Also was ich da raushöre, ist, man braucht einmal Zeit.
Zeit, Geduld, Beharrlichkeit, Motivation. Also meine Motivation war einfach, dass ich das schaffe.
Braucht man einen hohen Frustrationsgrad?
Naja, also bei 10 Versuchen würde ich sagen nicht, aber man braucht natürlich einen Frustrationsgrad, weil es wird wahrscheinlich auch Leute geben oder Kinder geben, die nach dem dritten Mal sagen, das schaffe ich eh nicht. Also man braucht einen gewissen Ehrgeiz, so eine intrinsische Motivation, um das auch durchzuhalten.
Und da ist dann die Aufgabe des Lernbegleiters, der Lernbegleiterin, zu schauen, dass die Kinder nicht verzweifeln, wenn es nach dem dritten Mal nicht funktioniert.
Genau so ist es. Genau so ist es. Also diese Art des Lernens ist ja sehr beziehungsfördernd, weil die Lehrerin oder der Lehrer nicht die Person ist, die sagt, dass was falsch ist, sondern weil die Kinder selbst erkennen, das kann auch nicht richtig sein, weil die Kugel noch nicht rauskommt.
Und was mache ich dann? Daneben stehen und verzweifelt auch zuschauen? Oder?
Naja, entweder, also ich würde jetzt das Kind fragen, ob ich mitarbeiten darf. Ich würde aber dem Kind nicht was vorgeben, nichts in die Hand geben, sondern einfach anhand der Skizze dann mal sagen, schau mal her, wie muss das ausschauen, dass die da runterfallen kann. Also wirklich versuchen, das Kind auf den Weg zu bringen.
Okay, danke.
Bitte, gerne.
Es wäre schön, wenn Sie sich zu einem Poster stellen, wo noch niemand steht, sodass überall ungefähr gleich viele Gäste sind. Ich bitte einmal um Aufmerksamkeit, wir haben hier leider kein Mikrofon. Und bitte einmal kurz leise sein und zuhören. Der Gallery Walk funktioniert jetzt so, dass sich alle Gäste und Gästinnen ungefähr gleich auf alle Poster verteilen. Und dann ist es so, dass jedes Poster genau 6 Minuten Zeit hat, das Poster vorzustellen. Nach diesen 6 Minuten hören Sie eine Tröte, diese hier. Und die Gruppe, die bei beispielsweise Poster 1 war, geht zu Poster 2 weiter. Die Gruppe von Poster 2 geht zu Poster 3 weiter. Darum sehen Sie eigentlich so Nummerierungen, die an manchen Stellen weg ist, aber es ist einfach die Reihe von 1 bis 9. Die Gruppe von dieser Seite wechselt einmal zum Poster Nummer 1. Gibt es dazu irgendwelche Fragen?
Hallo, ich weiß gerade nicht, was Sie vorhaben, aber was ist Ihr Ansinnen? Was soll ich da rein erzählen?
Ich mache einen Podcast hier über die Veranstaltung.
Okay.
Was ich ist das?
Ja, also ich habe ein Poster zum Thema Podcasting gemacht. Wir machen an der Uni Erfurt einen hochschuldidaktischen Podcast und mit allerlei Themen, die sich um das Thema Werkstatt und Werkstattlernen beziehen und immer die Ebene der Hochschuldidaktik begreifen. Und wenn wir vielleicht dabei sind, über das Medium Podcast zu sprechen, ist für uns vor allem zentral, dass ich schaffe, durch den Podcast eine Barrierefreiheit zu erreichen, dass ich ein offenes Bildungsmaterial im Sinne von Open Educational Resources schaffen kann und dadurch natürlich auch eine Skalierbarkeit der Zielgruppe erreichen kann. Also sprich, die Inhalte in einem virtuellen Raum asynchron zur Verfügung stellen kann und somit auch sicher gehen kann, dass möglichst viele von den Inhalten partizipieren können. Genau, das ist vielleicht erstmal so viel zum Poster. Vielen Dank.
Wer macht denn die Inhalte? Wer legt denn das fest? Oder was gibt es da für Inhalte überhaupt?
Kuratiert wird das Ganze von mir tatsächlich. Ich bin Mitarbeiter im Projekt der Hochschullernwerkstatt und suche mir dann aber auch um Absprache mit meinen Projektleitern, das ist Frau Professor Sandra Tänzer und Gerd Mannhaupt. Suchen wir uns interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus der Community, der Lernwerkstätten, aber auch aus anderen Bereichen mittlerweile. Und schauen einfach, was sie erstmal Interessantes zu erzählen haben und versuchen dann natürlich immer den Bogen zu schlagen, was bedeutet das für Hochschuldidaktik, was bedeutet das für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden. Genau.
Was gab es denn bisher schon für Podcasts, wenn ich mal...
Ich habe zum Beispiel mit Barbara Nahentrup von der Uni Siegen 2 Folgen aufgenommen. Mit Ralf Schneider, der springt auch hier irgendwo rum, habe ich eine Folge aufgenommen zum Thema Irritation in Lernprozessen. Dann gab es ein gemeinsames Kooperationsprojekt zwischen der Uni Erfurt und der FSU Jena, wo man ein gemeinsames Seminar gestaltet hat. Da gibt es 3 Folgen dazu, also auch mit der Frage, wie nehmen die Studierenden das wahr, was bewirkt zum Beispiel ein Lernmodell des problembasierten Lernens und des standortübergreifenden Lernens, was bewirkt das bei den Lehrenden überhaupt? Also wie verändern sich Einstellungen und Haltung von Lehrenden? Was gibt es da für Erfahrungszuwächse etc., die man in klassischer Lehre vielleicht nicht sammelt? Was hat das mit dem Kontext Hochschullernwerkstätten zu tun?
Studierende bei dem Podcast mit?
Bisher nicht, auch bewusst nicht. Für uns ist jetzt tatsächlich erstmal der Fokus, die Hochschuldidaktik aus einer administrativen Ebene zu betrachten. Studierende wirken momentan, wenn dann nur sekundär mit, dass wir über ihre Erfahrungsberichte berichten, über ihre Reflexionsberichte, die mit einfließen lassen etc. Wobei angedacht ist, dann jetzt in den nächsten Runden, wenn spezifische hochschuldidaktische Modelle vorgestellt werden, auch Studierende zu befragen, die in diesen Modellen lernen.
Eine Fortbildung mit unseren Kolleginnen und Kollegen konzipieren wollen. Wir haben in diesem ersten Projekt, was wir durchgeführt haben, worüber ich berichtete, haben wir gemerkt, dass es überhaupt nicht geht, wenn wir nicht mit unseren eigenen Vorstellungen, was ist gutes Lehren und Lernen an der Hochschule, auseinandersetzen. Ne? Denn ich hatte ja gestern auch gesagt, die Studierenden sind schon der Meinung, Hochschullernwerkstatt funktioniert mittlerweile und jeder fühlt sich dort aufgehoben, aber viele Kolleginnen würden da gar nicht reinpassen. Dozentinnen und Dozenten, die ihren Stiefel machen, so wie immer. Ne? Und wir haben festgestellt, dass die, was man in den Köpfen halt quasi hat, auch an Überzeugungen, an Haltungen, an Art von Beziehungsarbeit mit den Studierenden sehr, sehr unterschiedlich ist. Und wir haben deswegen versucht, jetzt in den nächsten 3,5 Jahren so viele wie möglich Kolleginnen bei uns anzusprechen und einzuladen, an einer 3-semestrigen Fortbildung mit teilzunehmen, wo wir uns dann darüber austauschen, was heißt das überhaupt mit erfahrungsorientiertem Lernen, situiertem Lernen, was heißt das, wenn ich ästhetische Zugangsweisen ins Seminar einbaue, wenn ich jedes Wissen zum Beispiel wertschätze und gleichberechtigt alle Gedanken zusammenkommen. Und diese 3-semestrige Fortbildung gibt Ihnen einmal auch eine Lehrdeputatsreduktion, also Sie haben auch wirklich mal Raum, mal mit weniger Lehre, was so verpflichtend sonst ist, sich mit Ihren eigenen Seminarplänen und Konzepten auseinanderzusetzen. Dann entwickeln Sie eine Lehrveranstaltung weiter in der Hochschullernwerkstatt oder konzipieren eine neu, gerne auch im Tandem oder zu dritt, weil man dann gegebenenfalls auch nochmal fächerübergreifend arbeitet. Das ist ein Wunsch, den viele Studierende bei uns auch haben, dass man über den Tellerrand auch der anderen Bereiche zusammen was macht. Ne? Und dann probieren Sie das, also erproben Ihr Konzept mit Studierenden, haben dann auch Begleitforschung dazu. Was sagen die Studierenden dazu? Wie wirkt das bei Ihnen? Wie nehmen Sie das war, was haben die für Rückmeldungen, was kommt auch vielleicht für Veränderungen bei den Studierenden an im Vergleich zu meinen alten Erfahrungen. Und dann haben sie noch ein 3. Semester, in dem sie es nochmal überarbeiten und auch nochmal durchführen. Und die Idee dahinter ist auch, dass wir also nicht nur in die Breite gehen. Also wir wollen ja irgendwie schon versuchen, die ganze Uni Erfurt ein Stück zur Hochschullernwerkstatt werden zu lassen und so viele wie möglich Kolleginnen mit einzubeziehen. Aber die Idee ist auch, dass dann auch mehr Studierende auf dieser Metaebene sich mit dem Konzept auseinandersetzen, weil du dann natürlich auch als Kollege oder Kollegin auch sprachlich ne, eine andere Art des Austauschs hast, was heißt eigentlich Erfahrungslernen oder was heißt Sensibilisierung für Ästhetik oder Materialität. Ja, das ist jetzt unser Vorhaben. Und wenn Sie da Anregungen haben, wie wir das machen könnten noch oder was vielleicht wichtig ist, wenn man so hochschuldidaktisch arbeitet. Weil was wir feststellen ist, wir sind zwar alle Fachdidaktiker und geben unsere eigenen Lehrveranstaltungen und wissen, was ist jetzt sachunterrichtsdidaktisch relevant, aber mit in der Hochschuldidaktik zu arbeiten, ist doch nochmal was anderes. Also, ne, und da bin ich jetzt im Moment gerade so ein bisschen gespannt.
Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht mit den Alteingesessenen, die immer das gleiche Prozedere?
Wir haben zuallererst so mehrere Erfahrungen gemacht mit denen, die in der Hochschullernwerkstatt sind und haben dann festgestellt, dass es selbst dort schon totale Kontroversen gibt. Also es gibt eine Kollegin, die macht ein Seminar und die sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also keine Strukturelemente. Ne? Die Studierenden, die ihre Fragen suchen zu einem Thema, das ist der Rahmen. Bei ihr ist meistens ein Spieleseminar, also so Spiele, Spieltheorie und so. Ne? Und dann gibt sie gibt überhaupt keine Vorgaben und auch keine Orientierungen. Und da ist natürlich die Krise der Studierenden, wie man damit umgeht, total groß. Und dann gibt es aber auch Kolleginnen, die sagen, das geht nicht. Also ich könnte nie so arbeiten. Ne? Und du hast eine riesen Spannbreite, die sagen, ich brauche eine viel klarere Struktur. Das ist beispielsweise, sind Kolleginnen, die machen nach diesem Prinzip des Problem-Based Learning, diese Siebensprung-Methode, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Ihre Lehrveranstaltung, da gibt es auch einen Input sogar von einer Dozentin am Anfang. Ne? Was ist fachwissenschaftlich relevant? Das würde die andere Kollegin niemals machen. Sagt, das gehört da nicht rein. Und diese Wahrnehmungen und diese Kontroversen, die haben wir wahrgenommen und haben gedacht, da kann man sich auch bereichern. Also weil im Austausch der Kolleginnen untereinander, ne, beginnt man ja dann auch sich selber in Frage zu stellen. Und ansonsten gibt es einfach zum Teil auch zynische Bemerkungen wie Hochschullernwerkstatt. Also ein Kollege sagt immer, Werkstatt, das ist, da werden Autos repariert, da repariert ihr das Lernen und so. Gibt es auch. Der würde nie wahrscheinlich zur Tür reintreten. Aber damit muss man sich abfinden. Das ist wahrscheinlich dann die Realität. Also
wie viele nehmen so im Schnitt an dieser Fortbildung teil?
Also wir starten jetzt im Sommer, jetzt im April, wenn das Semester losgeht mit dem ersten Durchgang und wir haben es tatsächlich begrenzt auf 7. 7, 8 maximal.
Und die kriegen wir aber auch voll.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben 2 Durchgänge jetzt erstmal, und die haben wir voll. Also ja, also ich erlebe auch hohes Interesse bei KollegInnen, Zeit zu haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil eigentlich bist du ja immer in dem Hamsterrad, ne? Schon die nächste und schon die nächste Veranstaltung und immer wieder und jetzt mal innezuhalten und sich auszutauschen.
Durch diese Deputatsreduktion ist das natürlich auch ein Anreiz.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es ist Stefan Poster, die Grundwerkstatt an der Universität Bremen, von Studierende für Studierende. Pauline Böse steht da und da liegen ein Haufen Kartonplatten herum, auf denen hinten was draufsteht und vorne auch. Was soll das?
Genau, wir sind eine Lernwerkstatt, die von Studierenden für Studierende kommen und auch kreiert ist. Das hat den Ursprung darin, dass Studierende irgendwann mal einen Raum besetzt haben und gesagt haben, wir brauchen einen eigenen Raum, wo wir unser Studium verbessern können. Und genau, das transportiert das auch so ein bisschen, denn die Studierenden waren so hartnäckig, dass sie ihren Raum bekommen haben, haben sich dann aber überlegt, wir wollen inhaltlich was machen, wir wollen nicht nur ein Sofa und eine Kaffeemaschine, haben sich dann Lernwerkstätten angeschaut. Das Büffelstübchen zum Beispiel, haben gesagt, das wollen wir auch machen in die Richtung, haben sich dann Fachpersonal dazu geholt und haben gesagt, wir wollen was entwickeln und haben sich so dann auch an den Fachbereich angegliedert. Das heißt inzwischen, auch schon sehr lange, gehören wir auch zum Fachbereich und genau, so hat sich das alles entwickelt und trotzdem liegt noch quasi die Entscheidung von allem, was passiert im Team und das Team ist aus Studierenden quasi zusammengesetzt und auch Dozierende, die Lust haben, dazu zu kommen, also da sind wir gar nicht verschlossen, aber alle haben genau eine Stimme, das heißt, alle haben das gleiche Stimmrecht und wir gestalten gemeinsam den Raum, die Möglichkeiten, die Aktionen und sind da freiwillig. Also machen diese ganze Arbeit aus freien Stücken über unser Studium hinaus und das mit großer Freude und wie Sandra Tänzer vielleicht pathetisch sagen würde, mit großer Liebe.
Und ihr habt ja auch noch zusätzlich Open Dyslexic als Schrift verwendet, die offensichtlich auch eine bestimmte Bedeutung hat.
Also tatsächlich hat sie sonst jetzt noch nicht so viel Bedeutung gehabt, aber ich habe sie für das Plakat heute gewählt, einfach weil es eine Schrift ist, die von Legasthenikern für Legastheniker bzw. LRS entwickelt worden ist. Die Besonderheit an der Schrift, jeder Buchstabe ist einzigartig. Das heißt, man kann keinen Buchstaben spiegeln und dadurch einen anderen Buchstaben erhalten. Ein gutes Beispiel ist da BD oder PQ oder auch QB. Idee. Also man kann ja wild rumspiegeln, wenn man möchte, und merkt dann so, eigentlich ist das alles der gleiche Buchstabe. Genau, und diese Schriftart macht genau das nicht. Sie hat jeden Buchstaben individualisiert und hat Schwerpunkte. Das heißt, nach unten hin wird sie dicker. Dadurch ist jeder besonders, und Menschen mit Lesereichterschwäche fangen nicht mehr an, die Buchstaben hin und her zu drehen. Und Studien besagen tatsächlich sogar, auch wenn der erste Zugang zu dieser Schrift seltsam ist, für die Leute, also für alle Leute mehr oder weniger, dass sie trotzdem eine bessere Lesegeschwindigkeit, also das heißt eine bessere Lesegeschwindigkeit, also eine höhere Lesegeschwindigkeit zufolge hat, auch für Leute ohne LRS. Auch wenn sie im ersten Moment sagen, oh, das ist aber komisch zu lesen, ist halt etwas, was wir nicht gewöhnt sind. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Genau, ist es etwas, was tatsächlich doch alle irgendwie besser lesen können.
Dann könnten wir eventuell auch noch was machen in Richtung Farbleseschwäche, weil ja sehr viele Leute haben Rot-Grün-Farbprobleme.
Ja.
Und dann, wenn man sozusagen hier jetzt andere Farben verwenden würde, wäre das auch noch für die leichter zu lesen.
Kann ich von meiner Expertise her nichts zu sagen, ich bin keine Expertin. Fände ich aber total spannend, mich da weiter mit zu beschäftigen.
War ja auch nur als Anregung.
Genau, finde ich eine super Anregung, tatsächlich. Also was ich weiß, ist, dass man angeblich schwarz besser auf gelb lesen kann, weil es sich besser abhebt.
Es sollten eigentlich die Stopptafeln alle auf gelb sein und nicht auf rot, weil rot ist was man mit Rot-Grün-Leseschwäche nicht...
Genau, also das, tatsächlich ist das etwas, was ich wüsste, aber absolut, ich finde es braucht total dringend die Weiterentwicklung. Ich weiß, dass ein Projekt mit Folien, Farbfolien gearbeitet hat und die über Schrifttext gelegt hat und geschaut hat, ob es Vorlieben gibt. Und die gibt es tatsächlich. Von daher, also warum nicht so ein einfaches Prinzip machen und ich meine einen Text in einer anderen Schriftart ausdrucken, wenn das was hilft. Warum nicht? Warum nicht Farbfolien nehmen und über etwas legen, wenn ein Kind eine Priorisierung hat? Was heißt mit einem Kind? Jeder Mensch. Also ich möchte da alle Menschen in ein Boot schmeißen und sagen, wenn es jemand gibt mit der Priorisierung, bitte.
Und so einfach kommen wir von einem Plakat, von einzelnen Tafeln, von der Grundschulwerkstatt gleich in eine Diskussion über das, was barrierefreies Lesen und Schreiben hat. Danke.
Was ein wichtiger Bestandteil von Grundschulwerkstattarbeit ist oder Lernwerkstattarbeit, auf jeden Fall. Also genau deswegen haben wir es gemacht. Alle Menschen müssen herzlich willkommen sein und sich auch so fühlen.
Danke.
Dankeschön.
Anna-Rike Wojtovic, Universität Bremen, der pädagogische Schwerpunkt der Grundschulwerkstatt Bremen. Studierende schaffen sich eigene Lerngelegenheiten.
Ja, hier geht es um den pädagogischen Schwerpunkt der Grundschulwerkstatt. Das ist eine Aktion, die daraus entstanden ist, dass Studierende vor allem im Team der Grundschulwerkstatt festgestellt haben, dass ihre bisherige Ausbildung Lücken aufweist und es Themen gibt, die in ihrem Stundenplan einfach überhaupt gar nicht abgedeckt werden. Und das sollte sich ändern. Und dann sagten sie, dann machen wir das halt selber, dann organisieren wir uns selber was. Und dann hat sich das irgendwann etabliert und das gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Dass am Anfang des Semesters Themen gesammelt werden, wo überlegt wird, was interessiert uns, wo möchten wir uns noch weiterbilden, wo sehen wir noch Lücken. Und da wird dann darüber abgestimmt, also erst natürlich hitzig debattiert, was davon jetzt wirklich das Wichtigste ist. Aber da wird dann darüber abgestimmt und wenn man daraus dann ein Thema genommen hat, wird das dann im Anschluss nochmal wieder weiter auseinandergedröselt. Was sind da eigentlich die Unterpunkte bei und was davon möchten wir auf jeden Fall machen? Und dann gibt es da auch weiterhin irgendwann einen Konsens, in welche Richtung das Ganze halt gehen soll. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Oberthema Sprache und Sprechen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel sowas wie Kinder zum Reden aktivieren, Wertungen durchgesagtes, Sagen, das ungleich verstehen, also einfach so Brainstorming, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann entstehen da oft auch schon Namen, wo dann jemand sagt, zu dem Thema kenne ich jemanden, der das großartig macht, den könnten wir einladen oder die könnten wir einladen. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, den wir dann davon haben. Und das passiert dann auch meistens. Die werden dann gesammelt, die Namen. Und diese Liste geht dann an eine studentische Hilfskraft, die eine ganz kleine Stelle hat, 13 Stunden im Monat sind das, die dann die Kommunikation mit den externen ExpertInnen macht und die einlädt. Und dann wird sich auf ein Datum geeinigt und irgendwann entsteht dadurch halt so ein Ablaufplan für ein Semester. Hier haben wir jetzt zum Beispiel durch Bildung Zukunft gestalten, Global Goals in der Schule. Das ist sogar schon das zweite Semester. Das fanden wir so spannend, dass wir das über zwei Semester gemacht haben. Da sind dann jetzt vier Aktionen, die auch sehr unterschiedlich sind tatsächlich. Genau, das ist mehr so ein Workshop gewesen zu der Frage, wie kann man Global Goals thematisieren, ohne das zu moralisieren. Das letzte hier war eher eine Exkursion. Da sind wir mit einer Sachunterricht-Dozentin nach draußen gegangen und haben einfach tatsächlich auch Insekten gefangen und mal geschaut, was da wächst. Und das hier war auch sehr spannend. Da haben wir eine Materialkiste zum Thema Wasser erstellt. Das war in Kooperation mit Eine Welt in der Schule. Das ist eine Aktion des Grundschulverbandes Bremen, wo Materialkisten für Lehrkräfte erstellt werden zum Thema Nachhaltigkeit, also auch zu Kakao, Orangen etc. Und mit denen haben wir tatsächlich über mehrere Wochen dann uns jede Woche immer wieder getroffen und ein Grundkonzept für so eine Kiste erstellt. Am Anschluss hat sich herausgestellt, das ist total utopisch, das jetzt zu Ende zu machen, aber so ein Grundgerüst ist da dann schon mal entstanden. Genau, und das war hier ein reiner Vortrag, da waren Boban und Hinz da und haben was zu Inklusion und Nachhaltigkeit erzählt, aber das war dann eher Vortrag. Genau, und das Ganze findet dann halt statt. Also die Aktionen werden durchgeführt und dann sowohl im Anschluss an die Aktion als auch dann am Ende des Semesters reflektiert. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
So, jetzt ist der letzte Tag der Tagung hier und ich habe es noch geschafft, Frau Barbara Müller-Nantrup.
Nantrup. Nantrup wird es gesprochen, ja.
Also mit wem habe ich es zu tun?
Mit Barbara Müller-Nantrup von der Uni Siegen.
Hier auf dem Gang schnell einmal zu sprechen, wie war die Tagung bis jetzt für Sie und was war interessant?
Das war eine wunderbar ereignisreiche, vielseitige Tagung, die schon, finde ich, am Anfang mit einem sehr, sehr schönen Impuls begonnen hat durch den Vortrag von Sandra Tänzer. Und ich würde mal sagen, diese drei Schritte Mut, Zumutung, Ermutigung, die waren die ganze Zeit spürbar. Also es brauchte manchmal Mut, um hier in Settings reinzugehen, in Diskussionen reinzugehen. Es war manchmal auch ganz schöne Zumutung. Also ich hatte sehr viele verschiedene Verpflichtungen auch auf der Tagung. Aber es gab viele Punkte der Ermutigung, wo ich einfach sage, weitermachen in dem Sinn.
Sie sind ja auch im Vorstand des Netzwerkvereines, der hier Mitveranstalter ist. Was ist für Sie die Perspektive da?
Die Perspektive ist, das haben wir auch gestern auf der Mitgliederversammlung gesehen, also wir sind weiterhin da, das ist schon mal sehr schön. Es ist im Moment immer noch teilweise auch eine Zumutung, was wir alles noch regeln müssen, aber da sind wir eigentlich ein ganz gutes Team im NELE-Vorstand. Und die Ermutigung ist in dem Sinne, dass ich sage, dass wir müssen noch mehr werden, wir brauchen noch mehr Mitglieder, wir müssen an der Idee noch weiter feilen und dazu gibt es auch gleich ein Barcamp.
Und da gibt es, glaube ich, sehr viel Freude darüber, welche Leute man hier trifft und wie sehr man ermutigt wird von den anderen und sich dann nicht mehr als Einzelkämpferin fühlt, oder?
Genau, das ist der Netzwerkgedanke und der ist hier sehr, sehr schön spürbar. Und natürlich vor allem halt auch nochmal hier dieses Tagungsteam, da hat man das auch gemerkt, dass das hier ein unheimlicher guter Background ist, gut vorbereitet ist und herzlichen Dank.
Danke für die Worte.
Ja.
Wofür ist es denn gedacht?
Das ist ein Podcast über die Tagung hier.
Ach so, das kann dann hinterher ins Netz gestellt werden und die anderen haben auch was davon.
Ja, hoffe ich doch.
Ach ja. Okay, also, was soll ich denn dazu sagen?
Also jetzt sind wir schon knapp vor dem Ende. Mhm. Und wen habe ich hier jetzt noch am Tisch gefunden?
Axel Janser, emeritierter Professor aus Esslingen und insgesamt jetzt schon das 9. Mal bei diesen Veranstaltungen. Ich habe also einen gewissen Überblick und es hat schon ein leichtes familiären Charakter, die ganze Veranstaltung. Von daher ist es schön, neue Impulse zu bekommen. Auf der einen Seite bin ich selber auch in der Medienpädagogik etwas bewandert, zugleich in der Lernwerkstatt oder Bildungswerkstatt-Szene, wie ich sagen würde. Und da wären jetzt zwei Dinge, die mir wichtig sind, sind miteinander verknüpft. Und das fand ich jetzt sehr interessant, diese Verknüpfung zu erleben und auch die Impulse von Kollegen. Und kenne ich eine ganze Menge hier. Das ist schön.
Also die Lernwerkstätten-Idee lässt sie nicht aus, auch wenn sie emeritiert wurden.
Ja, also ich habe ja die älteste kindheitspädagogische Lernwerkstatt in Esslingen initiiert, konnte sie jetzt an meine Nachfolgerin Marion Weise übergeben, aber sehe mich jetzt in der Situation, dass ich erstmal nicht direkt an eine Lernwerkstatt angebunden bin, aber habe jetzt schon gemerkt, es kommen Kollegen, jüngere Kollegen auf mich zu, wir wollen etwas aufbauen und da könnte ich mir vorstellen, okay, dann kann ich andere beraten. Ich bin ja nicht mehr an eine gebunden, ich kann meinen Erfahrungsschatz weitergeben und ältere Kollegen, denke ich mal, sollten immer in der Rolle eines Mentors sein und die Jüngeren unterstützen.
Ist Erfahrungslernen was Zentrales in einer Lernwerkstatt?
Würde ich sagen, ja. Also man geht ja von Erfahrungen aus. Zugleich wäre es aber wichtig, dass diese Erfahrungen auch reflektiert werden. Es geht ja nicht nur ums Tun, sondern auch um darüber nachzudenken, was kann ich damit machen, was macht die Sache mit mir, die Materialien, wie kann ich den Transfer auf die Schule oder auf den Kindergarten oder auf andere Praxisbereiche übertragen.
Gibt es irgendwie so ein Wort, das wichtig ist für Sie in Bezug auf Lernwerkstatt?
Partizipation wäre mir etwas ganz Wichtiges. Also eine Lernwerkstatt, die mit viel Geld zusammengestellt wird, wo den Studierenden was vor die Nase gesetzt wird, das halte ich nicht für sonderlich sinnvoll. Natürlich braucht man ein bisschen Geld, aber ich denke, wenn man mit Studierenden didaktische Materialien auswählt, herstellt, dann hat das einen ganz anderen partizipatorischen Charakter, als wenn man den Studierenden was vor die Nase setzt. Und was wir auch in einer Veranstaltung diskutiert haben, die Identifikation mit so einem Raum ist ein sehr viel größer, wenn es ein Raum der Studierenden ist, die den gestaltet haben, die Materialien gemacht haben, das ist dann ihr Raum und nicht ein Raum, da geht man irgendwie hin, weil man da Lernwerkstattarbeit lernen soll.
Ich denke, es ist ja nicht nur der architektonische Raum, sondern es ist ja ein sozialer Raum, der hier geschaffen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich an den Studiengang Kindheitspädagogik an der Hochschule Esslingen denke, diese Lernwerkstatt, die wurde von Studierenden gemacht und es ist ein Treffpunkt für Studierende. Es ist der schönste Raum im Studiengang und bei Veranstaltungen, die mit Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, also wo dann Mentoren aus der Praxis kommen oder wir machen Vorträge, dann lädt man dorthin ein und das ist die Identifikation des Studiengangs. Jetzt muss ich mich aber von meiner Kollegin verabschieden, die noch geht. Da müssen Sie ein Momentchen ausschalten mit dem Interview.
Jetzt haben Sie es vielleicht schon pumpern gehört. Das war der Stein, der dem Klaus Himsel-Guttermann heruntergefallen ist, einer der zwei Hauptorganisatoren, Veranstalter dieser Tagung. Klaus, wie ist es jetzt so für dich danach?
Du hast es mit dem Stein schon richtig angesprochen. Es ist eine große Erleichterung spürbar. Es war eine lange Vorlaufzeit, jetzt über ein Jahr, dass die Barbara und ich mit den beiden Teams jetzt da vorbereitet haben. Es ist alles sehr, sehr gut über die Bühne gegangen. Wir haben sehr viel lobende Rückmeldung auch bekommen für die Organisation. Also da nochmal ein Dankeschön an alle, die da mitgewirkt haben, von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in unseren beiden Teams bis hin zu den studentischen Hilfskräften. Es hat super alles geklappt und wir sind sehr glücklich und happy, dass die Tagung so gut gelaufen ist.
Ja, das Echo war bis jetzt auch bei mir recht gut, was ich gehört habe von den Leuten. Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Arbeitsstunden so eine Tagung, die jetzt da von Donnerstag, also Mittwoch nach Mittag bis Freitag Nachmittag läuft, 2 Tage Tagung, wie viele, 2 Jahre Vorbereitung, wie viele Stunden schätzt du?
Ja, Stunden ist jetzt wirklich schwer zu schätzen, aber allein was wir an Besprechungen gehabt haben jetzt seit 1,5 Jahren, das ist schon enorm. Also das waren meistens 2 bis 3 im Monat in den verschiedenen Teams. Dann die ganze Vorbereitung mit Webseite, dem Call, der formuliert worden ist, dort die Reviews dann machen für die Beiträge. Also da sind schon definitiv hunderte an Stunden stecken da drin. Ja.
Aber ich nehme an, ihr würdet jetzt wieder sowas machen.
Ja, wir machen sowas wirklich gerne. Man kann es nicht jetzt gleich in einem Jahr wieder so ein Riesending machen, aber das gehört schon auch bei uns eigentlich auch dazu. Es ist wichtig, zu Tagungen, Konferenzen zu anderen zu fahren, dort, wenn es von den wissenschaftlichen Gesellschaften auch ausgetragen wird. Und es ist aber auch wichtig, hin und wieder so etwas selber zu veranstalten, ja, auf alle Fälle.
Das Wissen zu teilen ist wohl in der Lernwerkstatt eines der zentralen Dinge und von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Was war für die so ein Hauptschlagwort im Kontext der Lernwerkstätten?
Ja, es war schon eines, das in unserer Keynote auch vorgekommen ist, ja, mit dem Mut. Das ist, glaube ich, schon was sehr, sehr Zentrales und Wichtiges dabei. Es gehörte bei uns jetzt auch ein bisschen Mut, glaube ich, dazu, mit quasi zwei verschiedenen Bereichen, die bei uns nebeneinander üblicherweise arbeiten, hin und wieder zusammenzuarbeiten, das gemeinsam zu organisieren und zu machen, was sich aber definitiv ausgezahlt hat für uns. Ich glaube auch der Mut mit Blick auf das Tagungsthema Medienbildung, digitale Medien und deren Rolle da mal stärker in den Blick zu nehmen, das hat sich auch ausgezahlt. Da vielleicht zwei wissenschaftliche Communities auch ein bisschen zusammenzuführen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und bei uns im Haus, glaube ich, ist es auch so, dass wir mit unseren Labs, die wir eher aus dem Medienbereich halt haben, und den Lernwerkstätten, die da halt eher aus dem Sachunterricht und aus den Naturwissenschaften kommen, dass wir da auch stärker in ein Miteinandertun kommen. Das hat uns auch viel gebracht.
Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Ja, das war es auch von meiner Seite jetzt hier von der 13. Hochschullernwerkstatt-Tagung an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Es waren dichte Tage, es war so viel Input, es war so wenig eigentlich Zeit, sich wirklich in Ruhe mit einzelnen Leuten zu unterhalten. Aber ja, wenn da so viel geballte Information auftrifft auf Interesse, dann ist es halt einfach dicht. Was ich mir mitnehmen kann, ist ja die Erfahrung, dass es auch einen Podcast von einem Kollegen in Deutschland gibt, der aus der Lernwerkstatt den Werkstätten-Podcast betreibt. Und in Erfurt, und da denke ich mir, das muss ich mir noch genauer anschauen und da muss ich Kontakt halten. Und ansonsten, ja, viele nette Leute kennengelernt und viele Erfahrungen eingesammelt. Das war's von der Lernwerkstattentagung. Schönen Gruß, Christian Berger. PH On Wien.